HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl, willkommen bei uns. Wie zeitgemäß ist der Zölibat in der katholischen Kirche? Wie gehen kirchliche Ordensträger mit diesen weltlichen, menschlichen Gefühlen um, mit der Sehnsucht nach körperlicher Nähe? Wie wird das Thema Sexualität in der Ausbildung von katholischen Priestern behandelt? Wie wichtig wird es genommen? Was hat sich verändert in den vergangenen Jahren, spätestens seit der groß angelegten Studie zum Missbrauch in der katholischen Kirche? Unser Reporter Riccardo Mastrocola hat sich in den Bistümern Fulda und Mainz umgehört. Er hat in den Priesterseminaren angehende Priester und ihre Ausbilder getroffen, die bewundernswert offen mit ihm über dieses schwierige Thema gesprochen haben.
Wer Priester werden will, muss zuerst Mensch sein und dann später auch als zweites Christ sein. Und dann kann er auch darüber nachdenken, ob er eine Berufung hat. Und da helfen wir ihm natürlich dann auch, den Weg zu finden. Aber erst gilt, er muss erstmal Mensch sein, mit allem, was dazugehört.
Was bedeutet es für Sie, auf Familie zu verzichten? Das spielt im allerersten Gespräch eine Rolle und das spielt auch im letzten Gespräch eine Rolle. Also das letzte Gespräch, das ich sozusagen mit einem Seminaristen als Seminaristen führe, ist das, nachdem ich dann die Empfehlung an den Bischof schreibe, indem ich die Weiheempfehlung mache. Und auch da spielt natürlich die Frage des Zölibats eine ganz entscheidende Rolle.
Dass man um die eigene Sexualität weiß, also dass man irgendwie nicht versucht, das wegzuschieben, sondern sich dessen bewusst sein, vielleicht auch dann wirklich in einer gewissen Rede- und Antwortpflicht auch sich dazu verhalten und versuchen eben damit gelingend umzugehen. Also in Form einer Sexualität, die eben da ist, die zum Menschsein auch irgendwie zum Körper dazugehört, aber die dann eben nicht ausgelebt wird.
Ja, natürlich fehlte. Das alles andere wäre ja auf menschlicher, auf anthropologischer Ebene unnatürlich. Das ist eine offene Wunde, die wird das ganze Leben nicht verheilen. Und das ist so. Das muss man einfach auch wissen und klar sich vor Augen führen.
Der ganze Mist mit dem Missbrauch, was alles geschehen ist und teilweise leider auch geschieht noch, das ist ein Ergebnis, wenn die Sexualität nicht vernünftig integriert ist, wenn das ein Tabuthema ist, wenn das auf die Seite geschoben wird, wenn das eben genau ausgeblendet ist.
Schlagartig, wie der Blitz, der einschlägt, wurde der Öffentlichkeit im Herbst 2018 bekannt, welches Ausmaß sexueller Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche hatte und hat. Vor gut einem Jahr sorgte die sogenannte MHG-Studie für großes Aufsehen und noch größeres Entsetzen. Auf Seite 15 heißt es:
Dabei fanden sich bei 1670 Klerikern der katholischen Kirche Hinweise auf Beschuldigungen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Das waren 4,4% aller Kleriker aus den Jahren 1946 bis 2014. Diese Zahl stellt eine untere Schätzgröße dar. Der tatsächliche Wert liegt aufgrund der Erkenntnisse aus der Dunkelfeldforschung höher.
Wissenschaftler aus Mannheim, Heidelberg und Gießen, deshalb MHG, hatten festgestellt, dass die Machtstrukturen und die Denkmuster innerhalb der katholischen Kirche die tausendfachen Übergriffe begünstigt hatten. Nicht, dass die Kirche unvorbereitet gewesen wäre. Sie hatte die Studie selbst in Auftrag gegeben. Denn die Einschläge waren längst näher gekommen, nachdem schon im Jahr 2010 der Missbrauchsskandal am Berliner Jesuitengymnasium, dem Canisius-Kolleg, von Opfern öffentlich gemacht worden war. Und nachdem auch in den Jahren davor weltweit Missbrauchsfälle bekannt geworden waren in der katholischen Kirche. Seit letztem Jahr liegt also die sogenannte Missbrauchsstudie für die katholische Kirche auf dem Tisch, 366 Seiten, die es in sich haben, die aber auch darstellen, was die Kirche in den vergangenen Jahren schon unternommen hat in Sachen Prävention. Bei zwei zentralen Aussagen bin ich besonders hängen geblieben. Die Wissenschaftler haben bei vielen beschuldigten Priestern eine Verdrängung sexueller Bedürfnisse und fehlende sexuelle Reife festgestellt. Und sie haben festgestellt, dass in den Priesterseminaren, also dort, wo der Nachwuchs ausgebildet wird, das Thema Prävention und auch Sexualität schon seit einigen Jahren vermehrt behandelt wird, aber noch nicht ausführlich genug. In der Studie heißt es:
Zeit und Bedeutung, die der Thematik der sozio-emotionalen Persönlichkeitsentwicklung, Erotik und Sexualität in den Priesterseminaren eingeräumt wird, erscheinen angesichts der Herausforderungen, die der Zölibat lebenslang an katholische Priester stellt, knapp bemessen.
Wie sehen das die Priesterausbilder und die Priesteranwärter in den Seminaren selbst? Was hat die Missbrauchsstudie in den Ausbildungsstätten ausgelöst? Und wie erlernen junge katholische Priesteranwärter heute den Umgang mit Sexualität, ohne sie ausleben bzw. vollziehen zu dürfen? Wie reden sie darüber? Es war nicht einfach, über etwas so Privates zu sprechen wie über den Umgang mit Sexualität. Zuerst mal für den Fragesteller, für mich. Zum Beispiel die Frage, was machen Sie, wenn die Lust kommt? Ist das eine Frage, die man einem angehenden Priester stellen darf? Noch dazu vor dem Mikrofon, wenn das doch auch unter Freunden eigentlich ein Tabu ist. Und wenn solche Fragen doch intim sind und sie berechtigterweise auch im Bereich des Privaten bleiben dürfen. Wie wichtig ist diese konkrete Frage überhaupt? Sie war mir wichtig, weil die Antworten auch zeigen sollten, wie authentisch, wie offen die Priester in Ausbildung sich mit dem Thema auseinandersetzen können. Gerade jetzt, wo die Kirche unter Generalverdacht steht, die geltende Sexualmoral sogar kirchenintern kritisiert wird, als veraltet, als unmodern. Und wir alle nach den Erkenntnissen der MHG-Studie erwarten dürfen, dass die Kirche sich hinterfragt, dass sie transparenter umgehen muss, auch mit Fragen zur Sexualität. Denn wie kann eine Kirche attraktiv sein, sich modern geben, Vertrauen zurückgewinnen, wenn sie nicht offen reden kann über das, was so grundsätzlich zum Menschsein dazugehört? Nähe, Liebe und natürlich auch Sexualität. In den Priesterseminaren stellt man sich diese Fragen auch. Wie gehen junge Pfarrer also mit ihnen um? Und wie gehe ich als Reporter auf die jungen Pfarrer zu, ohne dass es auch mir selbst peinlich wird? Erstmal nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern herantasten. Ein Sitzungsraum im Priesterseminar in Fulda, direkt neben dem Dom. Beigefarbene Couchgarnitur, Kaffee, Plätzchen. Weiße Gardinen verdecken den Blick nach draußen. Joachim Wende, 25 Jahre alt, sitzt auf dem Sofa, trägt schwarze Jeans und Karohemd und erzählt von seiner Jugend bei den Messdienern, dem Plan, später Jura zu studieren, aber auch dem starken Wunsch, der Kirche nah sein zu wollen.
Mein Abitur gemacht und so, dann so nach und nach, das haben das so meine Freundin auch gewusst, der will mal Pfarrer werden, das hat ihr natürlich gefallen, weil die mich kannten, wie ich so bin, wie wir auch viel Scheiß schon gemacht haben, was alles dazugehört, was einfach wunderbar ist. Und David will, einer von uns will jetzt Pfarrer werden, ja. Gut, dann bin ich hier ins Seminar eingetreten, 2013 war das, und ich habe mich irgendwie hier nicht wohl gefühlt. Die anderen schienen erstmal scheinbar so perfekt, die schienen so aalglatt, und dann war ich da. Ja. Und dann bin ich relativ schnell wieder hier ausgetreten. Ich habe dann erstmal ein Praktikum gemacht in einem Forstbetrieb, habe mir das nochmal angeschaut, aber auch da wieder wurde mir so bewusst, das macht dir zwar Spaß, aber es ist nicht deine Erfüllung. Und dann so auch dieser Gedanke, wo ist deine Erfüllung? Und das habe ich für mich eigentlich schon beantwortet gehabt, in dem Moment schon wieder. Und da war eigentlich schon klar, es geht wieder zurück. Und dann bin ich hier wieder aufgelaufen und habe beim Regens um ein Gespräch gebeten. Und er hat sich total gefreut. Er war so ein bisschen wie so der verlorene Sohn, der zurückkommt. Ne? Herr Wende, hat er damals gesagt, ich freue mich, dass Sie wieder zurückgekommen sind.
Und da sitzt er nun auf dem Sofa im Priesterseminar in Fulda. Neben Philipp Schöppner, auch Mitte 20, helle Stoffhose, Polunder. Er hat keine Umwege gemacht, hatte starke Vorbilder in der eigenen Kirchengemeinde, war als Jugendlicher schon interessiert an spirituellen Fragen, hat sich von Anfang an wohlgefühlt im Priesterseminar. Ihn habe ich gefragt, ob aus seiner Sicht das Thema Sexualität in der Ausbildung nicht breit genug behandelt wird, wie die MHG-Studie urteilt.
Also zunächst mal ist ja ein wichtiger und ständiger Begleiter der geistliche Begleiter, wo man auch immer wieder sich selbst reflektiert, der Umgang mit der eigenen Sexualität, der Umgang mit Beziehungen, der Umgang mit Frauen. Das ist sozusagen das, was als Basic immer den Weg mitläuft. Und dann ganz speziell gibt es im Semester verschiedene Studientage zu den Ergebnissen der MHG-Studie, wo dann gezielt darauf geschaut wurde, was ist sozusagen die Konsequenzen der Studie.
Also die persönliche Gesprächsebene mit dem geistlichen Begleiter, der über die Zeit der Ausbildung hinweg bei wichtigen Lebensfragen hilft. Gespräche, die unter vier Augen bleiben. Und es gibt die Inhalte im Studium. Dazu gleich mehr. Vorher lernen wir noch Lars Brinkmann kennen. 30 Jahre alt, auch leger in Jeans und Hemd, hat Kulturanthropologie studiert und im Sommer abgeschlossen und hat jetzt mit der Priesterausbildung begonnen. In Mainz. Auch ihn treffe ich in einem großzügigen, hellen Besprechungssaal im Priesterseminar in der Mainzer Innenstadt. Ihn habe ich gefragt, wie früh das Wort Sexualität gefallen ist in der Bewerbungsphase.
Eigentlich tatsächlich im ersten Gespräch mit dem Regens. Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich explizit das Wort Sexualität in der Frage formuliert war oder die Frage, wie es mit einer zölibatären Lebensform ist. Aber tatsächlich wurde das als eine der Fragen dann formuliert. Also die Frage, kann man sich das vorstellen oder welche Chancen und Grenzen sieht man da? Die durfte man dann auch benennen.
Lars Brinkmann in Mainz, Johannes Wende und Philipp Schöppner in Fulda sind ausgewählt worden nach einer intensiven Bewerbungsphase. Denn man kann nicht einfach so im Priesterseminar beginnen und dann mal schauen, was geht. Wie wichtig war das Thema Sexualität bei der Bewerbung? Jedes Bistum hat da etwas andere Routinen, aber die psychologische Analyse der Bewerber ist mittlerweile Standard, sagt Dirk Gärtner, der Regens, also der Leiter des Priesterseminars in Fulda. Die Bewerber sprechen unter anderem mit externen Psychologen. Es gibt Gutachten zur sogenannten psychosozialen Reife und psychosexuellen Reife.
Also es kommt häufiger vor, dass wir Kandidaten auch ablehnen müssen. Ich muss sogar sagen, dass wir in den letzten beiden Semestern bzw. vier Semestern auch mehr Kandidaten abgelehnt haben als aufgenommen. Aufgrund dieser Diagnostik.
Wobei die Bewerberzahlen, das ist kein Geheimnis, nicht mehr überwältigend sind. Die katholische Kirche hat ein enormes Nachwuchsproblem. Aber das nur am Rande. Was muss ein Bewerber sagen oder ausstrahlen, beziehungsweise wann ist Dirk Gärtner alarmiert?
Große Selbstsicherheit ist immer ein Indiz dafür, dass möglicherweise Reifeschritte umgangen werden oder ausgeblendet werden. Also man spürt schon relativ bald, ob jemand die einzelnen Bereiche seines Lebens zulassen kann zum Gespräch und auch zu einem offenen Umgang. Wenn jemand formulieren kann, dass er da auch eine Herausforderung sieht oder wenn er auch Herausforderungen konkret benennen kann, dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass er damit gut umgehen wird.
Und dazu gehören natürlich auch Fragen zum Umgang mit der eigenen Sexualität. Auch in Mainz wird mit Hilfe von externen Psychologen gearbeitet.
Die Fachfrau kann mir sagen, dass der Kandidat, mit dem ich es zu tun habe, entsprechend seines Alters über eine gute, adäquate psychosexuelle Reifung verfügt. Und das heißt nicht zwingend, dass jemand schon eine Beziehung gehabt haben muss, sondern dass er das Thema für sich präsent und reflektiert hat und damit auf eine gute und angemessene Weise umgeht. Wenn einem das zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens gelingt, heißt das ja nicht, dass das zukünftig auch so sein wird. Deshalb kann ich da kein Häkchen hintermachen, sondern beobachte das Thema immer weiter und spreche es auch immer weiter an, auch in einem Bereich, den wir Forum Internum nennen, der also so ganz im privaten und intimen Bereich bleibt. Aber das Thema begleitet uns dann über viele Jahre.
Nochmal zurück zu dem Ergebnis aus der MHG-Studie, die ja betont, dass dem Thema Erotik und Sexualität in den Priesterseminaren zu wenig Zeit eingeräumt wird. Dafür, dass ein Priester ein Leben lang zölibatär leben muss. Zu knapp bemessen, urteilen die Wissenschaftler knapp. Tonke Dennebaum ist Regens in Mainz, der dortige Leiter des Priesterseminars. Und wie Gärtner in Fulda ist auch er nicht erst seit dem vergangenen Jahr alarmiert, sondern seit 2010, seit die Missbrauchsfälle im Canisius-Kolleg bekannt geworden waren in Berlin. Seit gut 2 Jahren ist Tennebaum verantwortlich für die Priesterausbildung in Mainz.
Und da haben wir schon, also beginnend Oktober 2017, ein ganz neues Konzept entwickelt im Hinblick auf den Stellenwert von Sexualität und Zölibat, aber auch der Prävention sexualisierter Gewalt und der Bedeutung von Psychologie und psychologischen Anteil innerhalb der Ausbildung.
Was steckt drin in dieser Ausbildung? Tonke Dennebaum nennt Studieneinheiten, die sich mit Prävention sexueller Gewalt beschäftigen. Einzelne Tage pro Jahr, in denen sich die Anwärter mit ihrer eigenen Identität beschäftigen, auch mit dem Thema eigene Sexualität. Außerdem gibt es Rollenspiele, bei denen Situationen aus dem Alltag geprobt werden. Und dann gibt es die schon angesprochenen geistlichen Begleiter, mit denen sich die Anwärter regelmäßig treffen. Menschen aus der Kirche, die mit gelebter Sexualität allerdings keine große Erfahrung haben.
Das ist richtig. Das sind aber Menschen, die große Erfahrung haben in der Begleitung von anderen, von sehr vielfältigen Menschen. Und da glaube ich tatsächlich, dass aus der Begleitungssituation heraus oder aus dem eigenen Umgang als Zölibatär leben da, eben als Ordensschwester oder als Priester, die sehr wohl gute Ratgeber sein können für die jungen Leute. Es geht auch nicht darum, diese Frage einmal und endgültig zu beantworten. Es kann ja auch durchaus möglich sein, dass der geistliche Begleiter dann erkennt, die Problematik erreicht einen Grad, mit der er als geistlicher Begleiter nicht mehr umgehen kann. Da muss jemand anderes mit hinzugezogen werden, mit einer anderen Expertise vielleicht nochmal. Und dann würde das auch mir mitgeteilt werden, dass ich auch weiß, da besteht jetzt eine Problematik.
Von Rollenspielen hat Tonke Dennebaum gesprochen. In Fulda gibt es sie auch. Dirk Gärtner nennt es Potenzialanalyse.
Wir stellen dann beispielsweise eine kritische Situation innerhalb der Pfarrei nach mit einzelnen Schauspielern, wo dann klar wird, der Kandidat kommt hinzu, er muss sich verhalten. Ihm wird dann nur gesagt, Sie sind jetzt der Kaplan, Sie sind der Pfarrer, jetzt machen Sie die Tür auf und Sie sehen ein Szenarium und verhalten Sie sich mal dazu.
Das können zwischenmenschliche Konflikte sein, aber auch peinliche Momente.
Da muss ich jetzt allerdings sagen, zu viel darf man auch nicht verraten, denn wenn das alle hören, dann verstehen Sie, wie ich das meine, ne? Also es sind Konfliktsituationen, wo Sie auch wirklich ganz gefordert werden und wo ziemlich schnell deutlich wird, ist jemand als Mensch überhaupt in der Lage, ausgleichend in Konflikten umzugehen, Konflikten nicht auszuweichen, auch im Blick auf Fragen der Sexualität nicht umzugehen. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass wenn man es einfach isoliert betrachtet, es auch immer, wie soll ich sagen, eine Note hat, die auch vielleicht von Peinlichkeiten geprägt ist. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn wir dieses Thema innerhalb des Gesamtthemas Reife behandeln können.
Das Thema Behandeln, Umgang mit Zölibat, mit Sexualität, die Frage nach der Reife. Ist das immer noch ein Herumreden um den heißen Brei? Ich will das gar nicht beurteilen. Eines wird aber klar im Gespräch mit den Leitern der Priesterseminare in Mainz und Fulda. Sie schauen schon lange sehr genau hin. In der Ausbildung sind Prävention gegen sexuelle Gewalt, gegen Machtmissbrauch ein größeres Thema geworden. Theoretisch auch der Umgang mit der eigenen Sexualität. Aber solange die katholische Kirche den Zölibat nicht in Frage stellt, solange er damit auch in den Priesterseminaren als notwendig hingenommen wird, solange bleibt es natürlich schwierig, über die wirklich heiklen Momente zu reden. Über die Momente, wenn sich der Mensch im Priester meldet und Leidenschaft und Lust und Erregung verspürt, in denen ja auch Selbstbefriedigung ausfällt, denn die gilt in der katholischen Kirche als Verstoß, als unreine Handlung, als Sünde, als lässliche zwar, aber eben als eine Sünde. Zurück auf der Couch, zusammen mit dem Priesteranwärter Johannes Wende und Philipp Schöppner in Fulda. Fehlt Ihnen denn die körperliche Sexualität, die Möglichkeit, sie ausleben zu können? Die beiden schauen sich an, 5 Sekunden lang. Keiner will der Erste sein. Philipp Schöppner reagiert zuerst.
Ja, natürlich fehlt. Das alles andere wäre ja auf menschlicher, auf anthropologischer Ebene unnatürlich. Und das ist, muss auch bewusst sein, dass der bewusste Verzicht darauf, Bischof Ippold hat das mal bei einer Rekollektio, die ja auch über das Thema Zölibat gesagt hat, das ist eine offene Wunde, die wird das ganze Leben nicht verheilen. Und das, ja, das ist so, das muss man einfach auch wissen und klar sich vor Augen führen.
Das ist natürlich eine bleibende Lücke, aber diese Lücke muss gefüllt sein und die muss gut gefüllt sein. Ich bin ein bisschen autoverrückt, ich fahre einen ganz alten Golf, 26 Jahre alt, ein Dreiergolf. Und die Jagd ist für mich ein ganz wichtiger Ausgleich, zu der ich leider, weil das Seminarprogramm hier ist sehr voll, aber gelegentlich komme ich dann doch dazu.
Nochmal einen Schritt zurück, nochmal den Finger in eine offene Wunde. Ich frage nach, ob die beiden schon sexuelle Erfahrungen hatten.
Ja, alles andere wäre ja unnatürlich.
Wollen Sie davon erzählen?
Das lassen wir nicht.
Eine menschliche Antwort. Ja, aber bitte nicht drüber reden. Würde ich anders antworten? Vermutlich nicht. Johannes Wende springt seinem Kollegen bei und ergänzt.
Die vollzogene Sexualität jetzt im körperlichen Sinne, das ist nicht an.
Johannes Wende und Philipp Schöppner in Fulda. Irgendwo müssen sie eine Grenze ziehen zum Persönlichen, zum Intimen. Das ist verständlich. Auch den Mainzer Lars Brinkmann habe ich gefragt, was er tut, wenn die Lust kommt, wenn er Erregung verspürt.
Das ist eine gute Frage. Also, wenn man sehr viel zu tun hat, so wie wir, ist das sowieso nicht mehr so ein Thema. Wir haben sehr viel Programm und sehr viel Verantwortung und sehr viele Verpflichtungen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, was vielen Leuten im Berufsleben sonst auch so geht, dass man nach langen und anstrengenden Tagen, wo man viel unterwegs ist und viele Eindrücke erhält, nicht unbedingt jetzt noch meint, sexuell aktiv werden zu müssen. Also ich glaube, das ist etwas eine Erfahrung, die auch viele Menschen kennen, die ganz normal im alltäglichen Berufsleben sind.
Lars Brinkmann ist 30 Jahre alt, hat schon ein ganzes Studentenleben hinter sich. War schon mehrmals verliebt, hat Beziehungen hinter sich. Ein attraktiver junger Mann, wie die anderen beiden jungen Priesteranwärter in Fulda, von denen einer gesagt hat, Lust nicht ausleben zu können, das sei eine offene Wunde. Lars Brinkmann in Mainz sieht das anders.
Ja, eine Wunde, die immer da ist, wäre ja sozusagen eine Wunde, die dann nicht heilen könnte. Wo ich glaube, dass ich dem nicht zustimmen würde, wo ich sagen würde, das wäre mir zu stark und zu drastisch. Also die Sexualität ist schon da und die ruft uns vielleicht auch in irgendeiner Form an. Also man muss sich dem irgendwie stellen und damit umgehen. Aber ich würde eben sagen, dass je mehr man lernt, Menschen nicht von ihrem Geschlecht her zu sehen und als Objekte irgendwie zu sehen, sondern wirklich als Personen und nicht als diejenigen, die diese Wunden oder diese Wunde hervorrufen oder offen halten.
Deshalb sprechen auch alle drei Priesteranwärter davon, wie wichtig gute Freunde auch außerhalb des Seminars sind. Und sie sprechen von Aktivitäten, die die bestehende Lücke ausfüllen müssen. Es ginge dabei nicht ums Verdrängen von zutiefst menschlichen Seiten, sagt Philipp Schöppner, sondern um eine tägliche Auseinandersetzung mit sich selbst und ums tägliche Ja-Sagen zum Priestersein mit allem, was dazugehört und was fehlt.
Dabei gilt natürlich auch, dass man selbst ganz bewusst wahrnimmt, welche Regungen gehen in mir vor, zu welcher Person, zu welcher Frau fühle ich mich hingezogen und das dann auch klar in der geistlichen Begleitung benennt und dann auch sich selbst sozusagen Grenzen aufzeigt und auch weiß, wo muss ich, also wie weit kann ich gehen.
Es ist eine radikale Entscheidung, die Ehelosigkeit. Aber man darf trotzdem die Ehelosigkeit nicht mit Beziehungslosigkeit verwechseln. Also ich habe einen sehr großen, intakten Freundeskreis. Ich habe auch viele Freundinnen und ich habe auch wirklich so gute Freunde, zu denen ich immer kommen kann. Und denen man was anvertrauen kann und wo man auch weiß, das ist da in sicheren Händen, das bleibt dann auch unter uns. Wenn ich das nicht hätte, wäre für mich der Zölibat auch nicht lebbar.
Die freundschaftliche Liebe, die platonische Liebe geht vielleicht auch in unseren Zeiten ein wenig verloren, weil wir immer glauben, dass wir Liebe mit Sexualität gleichsetzen müssen und dass damit dann schon alles gesagt wäre. Gleichwohl uns auch die Zeit, in der wir leben, deutlich macht, dass dort in vielen Beziehungen, wo Liebe draufsteht, eigentlich nur Sexualität drin ist.
Sexualität integrieren auf eine gesunde Art und Weise, das ist eine Formulierung, die mir in allen Gesprächen begegnet ist. Man könnte sie vielleicht so übersetzen: Wir sind uns bewusst, dass Sexualität zum Menschsein dazugehört. Wie sehr aber die Priesteramtsausbildung tatsächlich dabei hilft, mit Liebe, Lust und Erregung umzugehen, ohne die Regeln des Zölibats zu brechen, bleibt hinter der Formulierung verborgen. Trotzdem, die Offenheit, mit der sich die drei Priesteramtskandidaten dem Thema gestellt haben, hat mich beeindruckt. Über Sexualität zu reden, vor allem über die eigene, fällt nicht leicht. Wem schon? Ist aber kein Tabu für sie. Und das ist angesichts der Probleme, in denen die katholische Kirche im Moment steckt, sicher kein Nachteil. Menschsein und Sexualität gehören zusammen. Das ist den jungen Priesteramtskandidaten, mit denen ich gesprochen habe, sehr bewusst. Die Gewissheit, das eine vom anderen trennen zu können, gibt ihnen der Glaube. Sie haben noch Zeit zu entscheiden, bis zur Priesterweihe am Ende des Studiums. Es sind junge Priesteranwärter wie Lars Brinkmann, die versuchen müssen, in Zukunft den richtigen Ton zu treffen. Er sagt, es sei zwar nicht fair, dass jetzt alle in der Kirche unter einen Generalverdacht geraten sind.
Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, dass die Kirche selbst offenkundig in der Vergangenheit da viel zerstört hat, sowohl in dem Missbrauch selbst als auch in dem Umgang damit. Und wenn man dann immer wieder lesen muss, und offenkundig ist das ja belegbar, dass da auch insbesondere in Rom Dinge verschleppt worden sind, also wo Dinge vertuscht worden sind, dann ist das natürlich etwas, wo die Wunde weniger aus der medialen Berichterstattung entsteht, als aus der Tatsache, dass das so ist. Also dass Leute Dinge gewusst haben und diese nicht benannt haben und sich dann nicht irgendwie für Transparenz und lückenlose Aufklärung eingesetzt haben. Da brauche ich keine Bildzeitung, die darüber negativ berichtet. Da ist die Wunde vorher schon da.
Eine offene Wunde. Unser Reporter Ricardo Mastrocola hat katholische Priester und Priesteranwärter getroffen und mit ihnen über ihren Umgang mit dem Thema Sexualität gesprochen. Das war die Reportage in HR Info, zu finden auch immer bei uns im Netz auf hrinforadio.de und natürlich in der ARD Audiothek. Mein Name ist Liane Stahl.